Herzlich willkommen beim Podcast Thinking into Health, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein glückliches Leben mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die ich heute nochmal alleine aufnehmen darf. Ich freue mich, weil Katja kommt nämlich nachher zu mir und das passiert nicht so oft, dass wir uns auch live sehen. Das ist total schön. Ich sitze jetzt schon bald im Auto und ich habe gerade überlegt, was für eine Folge nehme ich dann heute nochmal auf für die nächsten Wochen. Und da ist mir eingefallen, dieses Thema Psychotherapie und Coaching abzugrenzen. Da werde ich super oft drauf angesprochen, weil ich ja jetzt als beides arbeite, auch schon seit einiger Zeit als Psychotherapeutin, aber eben auch als Coach für Gesundheit, Gesundheitsförderung. Und ich habe da selber so viel drüber nachgedacht und ich kann mir vorstellen, dass es auch den einen oder anderen unserer Zuhörer interessiert. Entweder weil du selber vor der Entscheidung stehst, dich unterstützen zu lassen und dich fragst, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt Psychotherapie oder mache ich jetzt eher Coaching? Oder vielleicht auch, weil du selber Psychotherapeut bist und das interessant findest, mal zu erfahren, was ist denn überhaupt dieses Coaching? Weil ganz ehrlich, als Psychotherapeuten haben wir da quasi, wenn wir es nicht, weil wir selber Interesse daran haben, nutzen, keine Berührungspunkte zu dem Thema. Jetzt ploppt hier gerade was auf, warte mal kurz. So, darf das mal eben schließen. Also, ich grenze das jetzt mal ab. Oh, da kommt mein Mikro ins Bild. Ich grenze das mal ab für dich. Warte kurz. Ach, das ist manchmal so doof mit dem Hintergrund. Also, Psychotherapie. Erstmal ein wesentlicher Unterschied. In der Psychotherapie geht es ja darum, dass Menschen schon krank sind. Das heißt, die Psychotherapie ist auch von der Ausbildung darauf ausgelegt, Krankheiten zu heilen, in Anführungszeichen. Also was wir ja lernen als Psychotherapeuten, ist, was gehört zu einem bestimmten Krankheitsbild dazu? Also was ist eine Depression? Was sind Angststörungen, Essstörungen, Zwangsstörungen, was auch immer? Welche Symptome gehören dazu? Dann lernen wir ganz viel über die Prävalenzen, also wie häufig sind diese Störungsbilder? Wie sind die genetischen Dispositionen? Also hat jemand eine genetische Veranlagung für eine bestimmte Erkrankung? Mit welcher prozentualen Wahrscheinlichkeit spielt das eine Rolle? Ist bei Störungsbildern unterschiedlich. Was lernen wir noch? Wir lernen ganz viele Modelle darüber, wie wir zum Beispiel Motivation fördern können. Sowas wie intrinsische, extrinsische Motivation. Und wir lernen auch Modelle über Ängste, wie entstehen Ängste, wie werden sie aufrechterhalten. Zum Beispiel Angst vor der Angst bei der Panikstörung. Manche dieser Modelle kann man super in die Praxis übertragen, mit Patienten auch erarbeiten. Manche Modelle sind sehr abstrakt und das fand ich persönlich oft auch schwierig, das in die Praxis zu übertragen. Das dient dann oft eher so dem eigenen Verständnis, wie ist unsere Psyche aufgebaut oder wie, ja, wie kann man bestimmte Dinge vielleicht begreifen, wie kann man die verstehen. In der Psychologie und Psychotherapie gibt es unglaublich viel Modelle und Theorien. Manche sind für die Praxis hilfreich, andere weniger, fand ich zumindest. Also mir persönlich ging es so, als ich als Psychotherapeutin angefangen habe zu arbeiten, dass ich am Anfang wirklich es extrem herausfordernd fand, mit dem Patienten überhaupt sowas wie eine Behandlung zu erarbeiten. Also insbesondere bevor ich mit der Therapieausbildung angefangen habe, also sprich nach dem Studium, weil da hat man hauptsächlich dieses theoretische Wissen. Und es ist unglaublich herausfordernd, dann erstmal so zu gucken, wie gestalte ich denn jetzt das Gespräch so, dass ich eine Behandlung sinnvoll ergibt. Also, dass ich erstmal erfrage, wo steht jemand und was kann ich denn jetzt machen, um denjenigen zu unterstützen, dass er irgendwie von A nach B kommt. Meistens ist das Ziel ja erstmal weniger Symptome zu haben. In der Therapieausbildung lernt man das nochmal deutlich mehr, weil da ist ja auch der Praxis auf der, der Schwerpunkt auf der Praxis. Also man hat ja auch noch Theorie, aber viel Therapie unter Supervision. Und trotzdem fand ich es manchmal sehr theoretisch, was wir gelernt haben und nicht so leicht in die Praxis zu übersetzen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Hauptunterschied, dass die Psychotherapie eben auf die Heilung von Krankheiten ausgerichtet ist und ja auch dann ansetzt, wenn Menschen krank geworden sind, weil sonst bekommen sie ja gar keine Psychotherapie von der Krankenkasse genehmigt. Und beim Coaching geht es darum, die Selbstwirksamkeit zu stärken, also Menschen sozusagen zu befähigen, wie sie Dinge in ihrem Leben verändern können. Coaching ist etwas, das kommt aus dem Bereich der Wirtschaft. Ursprünglich gab es hauptsächlich Coaching in der Wirtschaft. Da hat man zum Beispiel geguckt, wie kann ich Mitarbeiter so coachen, dass sie andere Ergebnisse erzielen? Wie kann ich ein Team so coachen, dass es besser miteinander funktioniert und bessere Ergebnisse erzielt? Wie kann ich in Konfliktsituationen coachen, damit mein Team wieder besser arbeiten kann? Wie kann ich Menschen individuell individuell coachen, dass sie zum Beispiel ihre Potenziale entfalten. Also das sind alles Dinge, die gibt es schon ganz lange, aber immer so mit dem Fokus auf dem Unternehmen, dem Unternehmenserfolg, dem wirtschaftlichen Erfolg, der Leistungsfähigkeit, weniger Schwerpunkt auf der Gesundheit, Lebensqualität, dass es Menschen besser geht. Das spielt dabei meistens weniger eine Rolle. In den letzten Jahren ist es extrem gängig geworden und es freut mich, dass das so ist, dass man auch Coaching in diesem Bereich viel, viel mehr macht. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, Coaches sprießen so ein bisschen aus dem Boden wie Blumen im Frühling. Also es ist unglaublich ein breites Feld geworden. Wahnsinnig viele Menschen, die sich Coach nennen. Was man dazu sagen darf und verstehen darf, ist, Coach ist überhaupt kein geschützter Begriff. Das heißt, du kannst ein Wochenendseminar gemacht haben und sagst, ich bin jetzt Experte und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst auch selber eine Depression gehabt haben und dich danach Coach für Burnout-Prävention nennen. Das heißt noch überhaupt nicht, dass du irgendein außer erfahrungsbasiertes, anderweitig fundiertes Wissen hast. Das ist erstmal einfach super schwierig herauszufinden, welche Coaches haben eine fundierte Ausbildung im Hintergrund und welche nicht, weil da darfst du dich damit auseinandersetzen, was für Coaching-Ausbildung gibt es denn? Und dann gibt es noch die Schwierigkeit, es gibt die, die zertifiziert sind. Da weißt du zumindest, okay, da gibt es einen Coaching-Verband im Hintergrund, da gibt es irgendeine Art von zertifizierter Coaching-Ausbildung. Das heißt, jemand hat schon mal sich mehr mit dem Thema Coaching beschäftigt. Meine Erfahrung ist aber, es gibt sehr, sehr wertvolle Coaching-Ansätze da draußen, die nicht zertifiziert sind. Warum? Weil es auch viele Coaching-Ansätze zum Beispiel gibt aus dem Amerikanischen, weil dort ist es schon sehr, sehr viel länger gängig, Menschen zu coachen als bei uns. Die Amerikaner sind generell sehr viel offener gegenüber diesem ganzen Thema, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und dementsprechend haben sie schon sehr, sehr lange das als ja normalen Bestandteil. Die gehen auch viel natürlicher mit Therapie um, aber eben auch mit Coaching und so Persönlichkeitsentwicklung. Und die Ansätze sind in Deutschland nicht zertifiziert, weil das meistens ja Ansätze sind, die aus dem Amerikanischen kommen, aus dem englischsprachigen Raum kommen. Einer zum Beispiel, es ist eine Weiterbildung, die ich auch gemacht habe, ist Thinking into Results von Bob Proctor. Es ist ein mega, mega cooles Programm, ein sehr intensives Coaching-Programm. Das lief auch über mehrere Monate oder sogar ein Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ein Jahr war es sogar. Es hat nochmal ganz, ganz viel Theorie und dann eben auch ganz viel persönliche Weiterentwicklung, dass man bei sich wirklich auch noch mal guckt, wie kann ich Dinge bei mir auflösen, um selber anders unterwegs zu sein. Und das ist etwas, da würde ich sagen, das ist ein sehr großer Unterschied zwischen Psychotherapie und zwischen Coaching. Dass bei der Psychotherapie haben wir zwar auch die Selbsterfahrung. Das heißt, Therapeuten machen auch einen Teil Selbsterfahrung. Das ist sowas wie Therapie, wo sie selber bei uns war das in der Verhaltenstherapie sehr wenig, muss man sagen, so eine Art Gruppentherapie machen, wo man über Themen spricht, die einen selber belasten, die einen selber tangieren und guckt, wie man anders damit umgehen kann. Das mag jetzt nicht für alle Therapeuten gelten. Und ich weiß, die analytischen Kollegen machen sehr viel Selbsterfahrung und reflektieren sich sehr viel. Bei uns in der Verhaltenstherapie ist das, finde ich, relativ wenig. Und dann ist ja immer die Frage, wie tief geht das? Und da ist meine Erfahrung gewesen, das ging nicht sehr tief. Es war sehr an der Oberfläche. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Modelle, die wir mit Menschen dann in der Praxis erarbeiten und wie wir mit Menschen in der Praxis arbeiten, auch oft an der Oberfläche bleibt, weil Therapeuten es an der Stelle auch gar nicht gelernt haben, wie man so tief geht, dass man wirklich tiefsitzende Denkmuster aufspürt und wie man die auch hinterfragt, weil da gehören einige Dinge dazu, die Therapeuten gar nicht lernen, wie zum Beispiel eine eigene Haltung zu haben, die nicht wertend ist. Dazu gehört auch, in der Tiefe zu verstehen, wie Denkmuster entstehen und wie ich sie verändern kann. Das ist was, wo sich das Coaching, zumindest eben manche Coaching-Ansätze, sehr, sehr intensiv mit beschäftigt haben, weil sie gemerkt haben, das ist das, was Menschen in die Veränderung bringt, wenn sie wirklich bei sich ganz tief Dinge auflösen. Ein Beispiel dafür ist, ich habe ganz viel früher in der Klinik sowas gemacht wie Training sozialer Kompetenzen, Training emotionaler Kompetenzen. Das sind Programme, die sind sehr standardisiert. Da wird geguckt, okay, wie kann jemand jetzt mit Gefühlen besser umgehen? Was gehört dazu? Und dann sind das so Dinge wie, ja, benenne deine Gefühle, und finde einen anderen Gedanken, damit du ein anderes Gefühl hast. Also So, platt gesagt. Aber beim Training sozialer Kompetenzen geht es dann darum, wie grenze ich mich ab? Also ich habe eine Situation, dann wird das nachgestellt in Rollenspielen auf der Arbeit. Jemand packt mir einen Stapel Arbeitsblätter auf den Schreibtisch und sagt, ach, du bist immer so schnell, mach das doch mal eben für mich mit. So, und dann gibt es den Mitarbeiter, der einen sehr hohen Leistungsanspruch hat, der möchte, dass die Arbeit erledigt wird und der macht das dann, ärgert sich aber und ist gestresst. Dann guckt man, okay, wie kann ich jetzt im Rollenspiel mich abgrenzen in dieser Situation? Zum Beispiel, indem ich dann sage, nein, das ist deine Arbeit, ich mache nur meine Arbeit, ich mache das jetzt nicht für dich. So, das ist aber alles sehr an der Oberfläche. Das hilft Menschen nur bedingt. A, weil sie es in der Praxis zu Hause meistens dann gar nicht umsetzen. Sie haben es dann in der Klinik gehört, sie haben die Zusammenhänge verstanden. Sie gehen nach Hause, sie fallen ins alte Muster, weil sie noch gar nicht verstanden haben, dass ihr super tief sitzendes Muster, das diesen hohen Leistungsanspruch mit sich bringt, was mit sich bringt, dass sie sich eben nicht abgrenzen können, weil sie gefallen wollen, keine Kritik, weil sie Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, dass es für ihr System hochbedrohlich ist, sich anders zu verhalten. Und sie kriegen das im Alltag nicht umgesetzt. Und was dann passiert ist, Menschen sind mega frustriert. Weil die merken, okay, jetzt habe ich in der Therapie doch so viel gelernt und jetzt weiß ich auch, okay, wenn ich mich nicht abgrenze, bin ich gestresst, wenn ich gestresst bin, werde ich depressiv. So, und dann gehen sie los und merken, Mist, ich kann das gar nicht umsetzen. Warum können sie es nicht umsetzen? Weil wenn wir wirklich Verhalten verändern wollen, dann dürfen wir die tief sitzenden Denkmuster mit verändern, die für das Verhalten verantwortlich sind. Weil letztendlich ist ja unser Gehirn, unsere Denkmuster, also nicht das Gehirn, das ist ja auch Quatsch, aber die Denkmuster, die sich entwickelt haben, die letztendlich neuronalen Verbindungen zwischen Nervenzellen. Nervenzellen sind miteinander verbunden. Man weiß das ja mittlerweile nochmal für die, die es nicht so wissen, wir haben ganz, ganz viele Nervenzellen, wenn wir auf die Welt kommen. Unglaublich viele, ganz viele davon sterben dann in den ersten Jahren wieder ab und dann bilden sich erst synaptische Verbindungen zwischen diesen Nervenzellen. Deswegen sind Babys so wahnsinnig hilflos und können so wenig, weil sie zum Beispiel die synaptische Verbindung noch gar nicht haben von ich sehe da einen Ball, jetzt fahre ich meinen Arm aus, greife den Ball und nehme mir den. Die wollen das vielleicht, die haben die Idee schon, aber die kriegen das nicht umgesetzt, weil die synaptischen Verbindungen nicht da sind. Deswegen trainieren Babys so viel. Genau das am Anfang, ne? Dieses Sehen und sehen, dann will ich was und dann mache ich was und dann kriege ich was. Und so entstehen synaptische Verbindungen. Und genauso ist das dann auch weiter im Leben. Wir machen Erfahrungen, wir werden kritisiert, es entsteht eine synaptische Verbindung, dass wir zum Beispiel Kritik vermeiden können, indem wir uns so verhalten, dass andere nicht sauer auf uns sind. Also werden wir angepasst. Wenn wir angepasst sind, heißt das, wir grenzen uns nicht ab. So, das heißt, der Automatismus in Zukunft ist, wenn jemand irgendwie eventuell etwas schlecht oder nicht gut finden könnte, was ich mache, mache ich es eher so, dass es der anderen Person gefällt, weil so vermeide ich Kritik. Wenn man dieses Denkmuster in der Tiefe nicht aufgelöst kriegt, dann wird dieser Mensch immer wieder so handeln, auch wenn er verstanden hat, dass es nicht günstig ist. Und da finde ich, greifen viele therapeutische Ansätze zu kurz. In der Verhaltenstherapie, weil wir viel an der Oberfläche arbeiten mit Krankheiten, mit Symptomen und gucken, okay, das sind die Gedanken, das ist dann das Verhalten, das ist das Gefühl dazu, wie kann man das anders denken und so weiter, ohne aber so in die Tiefe zu gehen. Habe ich früher auch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wie. Und in der Tiefenpsychologie, da kann ich es nur bedingt sagen, weil es ist komplett anders und ich habe die Ausbildung nicht gemacht, aber ich habe viel mit Kollegen gearbeitet, die tiefenpsychologisch arbeiten. Und was ich da zumindest beobachtet habe, ist, dass Menschen wahnsinnig viel interpretieren und viel Eigenes reinbringen, weil sie viel analysieren. Und die Frage ist immer, wie hilfreich ist das? Weil ich weiß nur bedingt, wie ein anderer Mensch funktioniert. Und ich bringe dann ja auch so meinen eigenen Bias mit rein, wenn ich viel interpretiere, wenn ich viel meine eigenen Gedanken damit reinbringe. Letztendlich, was Menschen hilft, ist, wenn sie selber verstehen, das, was ich bislang gemacht habe, führt zu diesem Ergebnis. Dieses Ergebnis will ich nicht mehr haben. Was darf ich jetzt ändern, um ein anderes Ergebnis zu haben? Welches Denkmuster bei mir führt dazu, dass ich mich so verhalte? Mit welchen Erfahrungen ist das verbunden? Und wie kann ich das aufbrechen, damit ich mich anders verhalten kann? Und das machen wir in der Therapie eher selten. Ist jetzt meine Erfahrung, bin natürlich nicht dabei, wenn alle Therapeuten Therapie machen, aber ist jetzt meine Erfahrung, dass das in Therapie eher nicht so in die Tiefe passiert. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Menschen A sehr lange Therapie machen, weil sie dadurch nicht so schnell in die Veränderung kommen und B, warum manche Therapien auch nicht so hilfreich sind am Ende des Tages, weil was ich sehr oft gehört habe von Patienten ist, dass sie sagen, ich habe schon jahrelang Therapie gemacht, ich verstehe jetzt mein Problem, aber ich kann es immer noch nicht ändern. Das ist die Erklärung dafür, warum sie es nicht ändern können. Und im Coaching, weil man sich so auf die Veränderung fokussiert hat, weil das Coaching eben den Schwerpunkt hat, zu gucken, wie Menschen etwas verändern können, ist man da in guten Coaching-Ansätzen, um es jetzt mal wertend zu sagen, also welchen, die wirklich funktionieren für Veränderung, hat man sich sehr, sehr viel auch mit Neuropsychologie beschäftigt, mit dem Aufbau des Gehirns. Und ich weiß, ja, es gibt auch neue psychologische Ansätze, dass zum Beispiel NLP, neurolinguistische Programmieren und so. Natürlich gibt es die auch, wo man guckt, wie das zusammenhängt. Keine Frage. Aber da gibt es eben auch sehr, sehr gute Ansätze im Coaching-Bereich, die man nutzen kann, auch für die Therapie. Was wir aber nicht machen, weil da fängt wieder unsere Bürokratie an. Es ist dann ja noch nicht in Deutschland wissenschaftlich evidenzbasiert und dann wird es nicht in die Ausbildung übernommen und dann ist es letztendlich egal, ob es funktioniert oder nicht. Es wird halt nicht angewendet. Noch nicht. Aber das ist erstmal so ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich guck mal eben auf meinen Spickzettel. Also, wir fassen nochmal zusammen. Psychotherapie auf Krankheiten fokussiert, Coaching auf Selbstwirksamkeit, die Stärkung der Fähigkeit des Menschen etwas verändern. Achtung, beim Coaching nicht geschützt. Das heißt, guck, was für eine Ausbildung hat derjenige. Frag den, was hast du gemacht? Wo kommt deine Expertise her, wenn du dich für einen Coach interessierst? Manche, wie zum Beispiel ich, haben mehrere langjährige Ausbildungen gemacht. Meine erste Coaching-Ausbildung habe ich begonnen 2009 und abgeschlossen 2018. Und ich habe die ganze Zeit immer wieder Seminare besucht. Und alleine die Coaching-Ausbildung, um dann selber Coach zu sein, hat 2 Jahre gebraucht. Ein Jahr komplett Selbsterfahrung, ein Jahr zu lernen, die Modelle und in der Kommunikation mit anderen anzuwenden. Danach habe ich noch ein Coaching-Programm gemacht, was nochmal ein Jahr gedauert hat. Ich habe bei Joe Dispenza ein Coaching-Programm nur für Ärzte und Therapeuten gemacht und Katja auch, was 3 Monate, 4 Monate fast gedauert hat. Also ihr seht, so ist es ein von bis. So, und dann gibt es Coaches da draußen, die haben ein Wochenendseminar besucht oder nur ihre persönlichen Erfahrungen und nennen sich auch Coach. Das heißt, seid da wachsam, ja? Genau. Und jetzt nochmal ein ganz, 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 ganz wichtiger Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching. Auch wieder, ich spreche jetzt von dem Coaching, so wie ich es kenne. Ich weiß, es gibt auch ganz viele andere Coaching-Ansätze, aber alle Coaching Programme, die ich gemacht habe, hatten ganz, ganz viel auch mit der eigenen inneren Haltung zu tun. Und nach meiner Erfahrung ist das das A und O. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich als Coach auch meine innere Haltung dahingehend verändere und reflektiere, dass ich es schaffe, eine wertfreie Haltung einzunehmen, meinen Coaches gegenüber. Was heißt das? Das heißt, dass ich nicht bewerte, was die machen. Das heißt, wenn die zum Beispiel sagen, ich bin in einer Beziehung und ich gehe fremd und ich möchte das ändern, dann bewerte ich das nicht. Dann bringe ich da nicht meine persönlichen Vorlieben, meine eigenen Werte mit rein und coache denjenigen aus so einer moralischen Position heraus, sondern ich gucke immer nur wertfrei, okay, das machst du gerade, was ist dein Ziel? Dein Ziel ist, die Ehe aufrechtzuerhalten. Funktioniert dein Verhalten für das Ziel? Nein, funktioniert nicht besonders gut, weil wenn die Frau das rausfindet, wird es schwierig. Okay, was willst du ändern und wie willst du es ändern? Und dann mit Modellen zu arbeiten, wie erfüllte Partnerschaft und zu sagen, okay, weißt du, wenn du so unehrlich bist, was macht das mit eurer Partnerschaft? Da geht es ja gar nicht mehr nur ums Fremdgehen, aber was ist mit Vertrauen? Was ist mit Nähe? Wo seid ihr abgebogen irgendwann, dass ihr das nicht mehr habt in Partnerschaft? Und wirklich tief zu gucken und da Dinge aufzulösen und dann jemanden zu unterstützen, auch in die Veränderung zu gehen und zu gucken, wo steht man sich da noch im Weg? Das ist das, wie aus meiner Sicht ein guter Coach arbeitet und dann kann derjenige auch losgehen und die Dinge verändern. Dafür ist aber maßgeblich, dass ich das nicht bewerte als Coach, dass ich das wertfrei untersuche. Warum? Weil das ist auch ein Hauptschlüssel für Veränderung überhaupt. Also auch wenn ich bei mir Dinge verändern möchte, macht es Sinn, dass ich eine innere Haltung entwickle, dass ich das nicht ständig bewerte, weil das tun wir permanent. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass wir sowieso immer bewerten. Was passiert dann aber? Es passiert Folgendes. Ich mache irgendwas, finde das doof. So, weil ich wollte Sport machen, habe keinen Sport gemacht. Wenn ich das jetzt bewerte, dann bringe ich da noch ganz viel Gefühle mit rein. Oh, Scheiße, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft. Mann, ich bin doch nicht in der Lage dazu. Ich bin doch blöd. Das heißt, ich verfestige wieder Denkmuster, die dysfunktional sind, also die eher ein schlechtes Selbstwertgefühl mit sich bringen, die Vorwürfe, Schuldgefühle, diese ganzen Sachen mit sich bringen. So, was nicht zielführend ist, wenn ich ein erfülltes Leben haben möchte, in dem ich schnell wieder aus solchen Gefühlszuständen rauskomme, macht es Sinn, das wertfrei zu untersuchen. Und deswegen ist diese wertfreie Haltung ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und das hat auch schon Carl Rogers in der Psychotherapie gesagt. Da war Wertfreiheit auch ein Baustein der klientenzentrierten Gesprächsführung. Das heißt, das ist auch in der Psychotherapie kein Fremdwort. Die Frage ist immer nur, wie Therapeuten das umsetzen. Ich hatte zum Beispiel eine Therapie, als ich in meinen 20ern war, weil ich damals sehr, sehr viele Konflikte mit meinem Vater hatte. Und wirklich in dem Erstgespräch habe ich der Therapeutin geschildert, so und so ist das gerade. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Vater seit so und so vielen Jahren. Und ich finde das blöd. Ich möchte das im Grunde ändern. Ich weiß aber nicht, wie. Ich habe so viel Groll und so viele Vorwürfe und es nervt mich selber total. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was passiert ist. Und dann sagte die Therapeutin, ja, also, ihr Vater ist ja auch echt ein Arsch. So. Und ich dachte mir so, ja, das denke ich ja selber schon. Aber wie hilft mir das jetzt weiter? Also das führt ja dazu, dass ich so viele Probleme mit ihm habe, weil ich das so sehe. Das heißt, das hat mir in dem Moment überhaupt nicht geholfen. In der Coaching-Ausbildung war es so, dass da eher geguckt worden ist, wie siehst du deinen Vater? Und dann ist mir mal aufgefallen, was ich eigentlich für ein negatives Bild über Männer entwickelt habe, aufgrund meiner Erfahrungen und meiner eigenen Schlussfolgerung über meine Beziehung mit meinem Vater und wie sehr mir das im Weg steht, selber eine erfüllte Partnerschaft zu führen, war nämlich bis dato nicht möglich. Und das war aber was, das wollte ich unbedingt. Und dafür habe ich mein Männerbild gedreht und die Beziehung zu meinem Vater vollständig gemacht. Was heißt das? Ich habe ihm verziehen. Und das war eine Entscheidung am Ende des Tages. Ich habe ihm nicht mehr weiter Vorwürfe gemacht für Dinge, die vorgefallen sind. Und ich habe ihm die Tür geöffnet für eine Beziehung für die Zukunft, also die Vergangenheit wirklich mal hinter uns zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Und es war für mich eines der größten Geschenke meiner Coaching-Ausbildung, weil mein Vater ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Und ich bin so dankbar, werde ich echt emotional. Ich war noch mal bei ihm, als er schon quasi im Sterben lag. Er ist ein paar Tage später gestorben. Und ich habe stundenlang mit ihm gesprochen, an seinem Krankenbett im Wohnzimmer. Und wir haben so schöne Gespräche geführt, habe seine Hand gehalten und wir hatten so eine krasse Nähe und es war einfach so schön. Und diese Erfahrung, die hätte ich definitiv ein paar Jahre vorher nicht machen können. Ein paar Jahre vorher wäre es vielleicht sogar so gewesen, dass ich gar keinen Kontakt gehabt hätte zu meinem Vater. Und dann wäre ich einfach nur noch auf seine Beerdigung gegangen. Und das war was, als ich diesen Streit mit ihm hatte, wo ich wusste, so will ich das nicht haben. Ich will das nicht so haben, weil es ist etwas, das werde ich nicht ändern können. Das war für mich ein Hauptmotivator, mich damals mit meinen Mustern auseinanderzusetzen. Und es ist ein super Beispiel, ein persönliches Beispiel dafür, was Coaching, wenn es gut läuft, bewirken kann, wie du es für dich nutzen kannst. Du kannst wirklich aus alten Dingen aussteigen und was Neues erschaffen. Und diese innere Haltung, die als Coach dann wirklich so ein zentraler Faktor ist, die darfst du halt erstmal entwickeln. Deswegen bieten wir ja auch eine Coaching-Ausbildung an. Warum? Weil Menschen, die mit uns eine längere Zeit zusammengearbeitet haben, die haben schon bei sich ganz viel verändert. Und dann ist bei einigen der Wunsch entstanden, das auch zum Beispiel in die Schule zu tragen. Wir haben eine stellvertretende Direktorin, eine Schulleitung sozusagen bei uns im Programm. Wir haben eine junge Lehrerin, die das mitnehmen möchte, auch in ihr Arbeitsumfeld. Wir haben auch schon andere Lehrer im Coaching-Programm gehabt, die sich dafür interessieren. Also bei Lehrern ist das auf jeden Fall ein Thema, aber wir haben auch Unternehmer in dem Programm, die sagen, ich möchte das in meinem Unternehmen mitnehmen. Und in die Kommunikation im Team zum Beispiel. Ich möchte die Effizienz unseres Unternehmens steigern, dadurch, dass wir Konflikte reduzieren, dadurch, dass wir klarer kommunizieren. Na, und das sind ja alles Dinge, die kannst du lernen. Wenn wir das gelernt haben, kannst du das auch. Und dann ändert es wirklich was in deinem Alltag, privat und eben auch beruflich, wenn du das möchtest. Genau, also das war mal ein Abriss zum Thema Psychotherapie und Coaching. Und wenn du dazu Fragen hast, du kannst uns auch jederzeit kontaktieren. Wir sagen das ja immer wieder. Du findest ja unsere E-Mail-Adresse auf unserer Homepage. Du findest die Informationen dazu verlinkt unter jeder Podcast-Folge. Das heißt, du findest uns, schreib uns an. Wir sind wirklich sehr offene Menschen und wir kommunizieren gerne über das, was wir lieben. Das heißt, wenn du Fragen hast, frag uns. Und nochmal als Abschlusswort, wie ich persönlich das mache, weil das werde ich auch oft gefragt. Ich habe ja Anfragen in beide Richtungen. Ich habe Anfragen von Menschen, die suchen einfach Therapie. Bedingt nehme ich sie auch auf. Ich habe eine Privatpraxis, das heißt, ich kann Selbstzahler und Privatpatienten abrechnen. Bei Patienten, die über die Kasse kommen, ist das nur im Kostenerstattungsverfahren möglich. Manchmal mache ich das auch. Bei Patienten, wo ich wirklich den Sinn da drin sehe, das zu machen und die wirklich auch den Antrieb haben, dieses etwas aufwendige bürokratische Verfahren durchzuziehen. Ich denke da gerade an eine Patientin, die hat wirklich einen krassen Drive und hat eine extreme Panikstörung und hat niemanden gefunden, der sie behandelt. Und wenn sie jetzt nicht was ändert, kann schon nicht mehr Auto fahren, ihr Kind nicht mehr in die Kita bringen, geht das gerade auch in Richtung Stimmungsverschlechterung, Depression. Und da habe ich gesagt, okay, komm, dann machen wir das mit dem Kostenerstattungsverfahren, damit die einfach schnell versorgt wird. Das heißt, ich gucke immer, was braucht jemand. Und wenn ich aber Anfragen habe von Menschen, die eher mit solchen Themen kommen, wie meine Beziehung ist so und so, ich habe die und die Konflikte und es sind gar nicht so die Symptome im Vordergrund und jemand ist noch nicht stark krank, dann ist es eine Coaching-Frage. Und dann sage ich denen das auch ganz ehrlich, dass das eine Selbstzahlerleistung ist. Weil Therapie ist für die reserviert, die schon psychisch krank sind und ist zugeschnitten auf Krankheiten. Und deswegen ist das schon für mich ein ganz wichtiger Unterschied, dass wir unsere wirklich wenigen Therapieplätze, die wir im System zur Verfügung haben, und es sind viel zu wenige, dass wir da wirklich gucken, dass wir nur die aufnehmen, die es wirklich brauchen. Und vielleicht sind es dann auch wieder gar nicht mehr zu wenige, wenn wir das machen würden als Therapeuten. Und die Patienten, die eher von einem Coaching profitieren, dann auch anhalten, sich um sich selber zu kümmern. Und da stehe ich mittlerweile auf dem Standpunkt, und ich weiß, das wird nicht jeder so sehen, da darf man dann auch selber für zahlen, weil das können wir als System auch nicht leisten, dass wir alles für Menschen finanzieren. So. Und ich weiß, dann gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten und dann gibt es den Zugang. Manche können sich es leisten und manche nicht. Ja, und vielleicht fängt es eben da schon an, da zu gucken, auch Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Wenn ich mir das nicht leisten kann, ist das was, was ich mir irgendwann leisten können möchte? Und dann zu gucken, wie komme ich dahin? Und genau, also so mache ich das. Ich gucke, braucht jemand Therapie? Ist es eher eine Coaching-Leistung? Und ich spreche einfach sehr, sehr offen darüber, dass auch in der Therapie bestimmte Grenzen sind. Also, dass zum Beispiel eben in der Therapie der Fokus stark auf den Symptomen liegt. Und wenn ich Verhaltenstherapie mache, bin ich angehalten, Verhaltenstherapie zu machen. Ich lasse auch Sachen aus dem Coaching-Bereich einfließen, gerade wenn es um sowas geht wie Beziehung, Beziehungsgestaltung, erfüllte Partnerschaft. Da lasse ich Modelle, die ich gelernt habe, schon mit einfließen. Aber ich darf als Verhaltenstherapeutin nicht Sachen machen, die quasi nicht zur Verhaltenstherapie irgendwo gehören, weil es eben über die Kasse läuft. Das ist einfach eine Grenze an der Stelle und da halte ich mich auch dran, weil ich sonst auch meine Approbation verlieren kann. So, also das nochmal dazu. Und ja, wenn dich das weitergebracht hat, würde mich das mega freuen. Wenn du noch Fragen hast, wie du, ob du jetzt Therapie machen sollst oder Coaching, wie gesagt, melde dich gerne. Wenn du Therapeut bist, hast das gehört und findest Coaching spannend. Wir bieten auch eine Coaching-Ausbildung für Therapeuten und Ärzte an. Warum? Weil wir eben glauben, dass es eine Mega-Bereicherung ist für deine Arbeit. Wenn du Arbeit dir nochmal Sachen auflöst, um entspannter zu sein, gelassener zu sein, mehr Selbstvertrauen zu haben, weniger zu rödeln und aber auch zu lernen, wie du mit deinen Patienten sprichst, sodass sie in die Veränderung kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.